Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
König Josia. Nachdem seine beiden Vorgänger fast 60 Jahre lang ein schlechtes Vorbild waren für ihre Untertanen, empfindet man seine Regierungszeit als einen wahren Segen für das Volk Gottes. Denn Josia hat nicht nur einen Blick für den desolaten baulichen Zustand des Tempels in Jerusalem, sondern auch für den desolaten geistlichen Zustand des Volkes. Während seiner Regierungszeit kommt es im Südreich Juda zu einer tiefgreifenden geistlichen Erneuerung, die er jedoch nicht von vornherein geplant hat, sondern er selbst ist der Erste, der merkt, ein weiter so wie bisher darf es nicht geben, sonst sind wir dem Untergang geweiht. Stichwort Untergang. Schon seit Jahrzehnten sagten einige Propheten voraus, dass der Untergang des Südreiches Juda praktisch unausweichlich sei. Jesaja beispielsweise hatte klipp und klar prophezeit, siehe, es kommt die Zeit, dass alles nach Babel weggeführt werden wird. Doch bis es dazu kommt, schenkt Gott den Israeliten offenbar noch eine Zeit der Gnade. So viel steht fest, der Tempel in Jerusalem muss dringend repariert werden. Als er unter König Salomo erbaut wurde, war er ein richtiges Schmuckstück. Doch nach über 300 Jahren hat der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen. Gut, dass für die fälligen Reparaturarbeiten schon seit längerer Zeit Geld zur Seite gelegt wird. Zu diesem Zweck gibt es am Eingang des Tempels eine Art Opferstock, also einen abgeschlossenen Behälter, in den die Tempelbesucher ihre Geldspenden einwerfen können. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 22, wird berichtet, dass König Josia eines Tages seinen Schreiber zum Hohenpriester Hilkia schickt, er solle doch jetzt bitte das gesammelte Geld bereitstellen, damit die dringend notwendigen Reparaturarbeiten ausgeführt werden können. In der letzten Sendung habe ich schon die Vermutung geäußert, dass manche Ecken und Nischen im Tempel erstmal leergeräumt werden müssen, um den Handwerkern überhaupt Zutritt zu den schadhaften Stellen zu verschaffen. Sprich, im Laufe der Zeit hat sich wohl einiges an Gerümpel angesammelt. Anders ist es nämlich kaum zu erklären, dass der Hohepriester Hilkia plötzlich ein altes Gesetzbuch findet, das offenbar schon gar nicht mehr vermisst wurde. An dieser Stelle möchte ich aus Kapitel 22 noch einmal die Verse 8 bis 11 vorlesen, die bereits in der letzten Sendung den Abschluss gebildet haben. Diesmal allerdings möchte ich noch ein bisschen näher auf diese Verse eingehen. Zunächst Vers 8. Darin wird berichtet, und der Hohepriester Hilkia sprach zu dem Schreiber Schafan, ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schafan, und der las es. Wie wir später noch sehen werden, handelt es sich nicht um irgendein Gesetzbuch, sondern höchstwahrscheinlich um das fünfte Buch Mose oder um einen Auszug daraus. Das heißt, ausgerechnet im Tempel, im Haus Gottes, ist ein Teil der Heiligen Schrift verschütt gegangen, bis der Hohepriester Hilkia ihn mehr oder weniger zufällig wiedergefunden hat. Die Reaktion des Königs auf diesen Zufallsfund, die im übernächsten Vers geschildert wird, und die Konsequenzen, die daraus folgen, lassen außerdem den Schluss zu, dass es sich bei diesem Gesetzbuch um ein Einzelexemplar von unschätzbarem Wert handelt. Wertvoll nicht unbedingt in einem materiellen Sinne, sondern wertvoll, weil mit diesem Buch das Wort Gottes in niedergeschriebener Form an die nächsten Generationen weitergegeben werden sollte. Vorausgesetzt, man ließ es nicht irgendwo in einer dunklen Ecke des Tempels verstauben. Dass das kostbare Wort Gottes im übertragenen Sinne irgendwo in einer Kirche Staub ansetzt und in Vergessenheit gerät, nun, das kommt nach meiner Beobachtung gar nicht so selten vor. Und trotzdem ist es im Grunde ein Skandal. Denn das Wort Gottes ist doch dafür da, dass Menschen es lesen und hören und es in ihr Leben hineinlassen. Ja, Gottes Wort ist auch mehr als nur ein Schild, das wir vor uns hertragen. Es ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, so heißt es im vierten Kapitel des Hebräerbriefes. Und weiter, das Wort Gottes dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn man heute in einen größeren Buchladen geht, findet man dort häufig auch eine Abteilung, die dem Bereich Religion und Lebenshilfe zugeordnet ist. Über manches, was man dort findet, kann ich ehrlich gesagt nur den Kopf schütteln. Da gibt es Ratgeberbücher zu allen möglichen Themen, die zwar aus einer christlichen Grundhaltung herausgeschrieben wurden, die aber letztlich nur menschliche Weisheiten verkörpern. Nicht wenige Autoren preisen bestimmte Methoden an, als seien diese der Weisheit letzter Schluss. Dem Wort Gottes dagegen fühlen sie sich weniger verpflichtet. Schade, dass viele Leser im Bedarfsfall lieber zu einem Buch greifen, das gerade zum Buch des Monats gekürt wurde, als zum Wort Gottes, das wirklich Menschenleben verändern kann. Zurück zu dem Gesetzbuch, das von dem Priester Hilkia wiedergefunden wurde. Und zwar nicht in einem Altpapiercontainer, weil es vorher von einem unkundigen Menschen leichtfertig aussortiert wurde. Nein, sondern ausgerechnet im Tempel, im Haus Gottes, wo es doch eigentlich besondere Wertschätzung hätte erfahren müssen. Der Priester übergibt das fragliche Buch bzw. die Buchrolle dem königlichen Schreiber, der wegen der anstehenden Reparaturarbeiten am Tempel zu ihm gekommen war. In unserem Bibeltext wird ab Vers 9 berichtet, »Und der Schreiber Schafan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach, »Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des Herrn gesammelt ist, und haben's den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn.« Dazu sagte der Schreiber Schafan dem König, »Der Priester Hilkia gab mir ein Buch.« Und Schafan las es vor dem König. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Diese heftige Reaktion von König Josia lässt eigentlich nur einen Schluss zu, nämlich, dass er den Inhalt dieses Buches bisher nicht gekannt hat. Was sein Schreiber ihm da vorliest, ist absolut neu für ihn. Und es trifft ihn im Innersten seiner Seele. Das Zerreißen der eigenen Kleider macht es deutlich. Doch was ist es genau, was bei König Josia eine solche Gemütsbewegung auslöst? Nun, es ist wohl die Erkenntnis, vor Gott ein Sünder zu sein. Schließlich handelt es sich um ein Gesetzbuch, in dem die Gesetze und Gebote Gottes festgehalten sind. Und die zeigen auf, wie sehr sich jeder Mensch von den göttlichen Wertmaßstäben entfernt hat. Die natürliche Reaktion darauf ist Trauer, Entsetzen, tiefe Reue und der Wunsch, Buße zu tun für das eigene Versagen. Das fehlt mir übrigens häufig, wenn ich höre, dass es in dieser oder jener Stadt eine Erweckung gegeben haben soll oder dass die Christen einer bestimmten Gemeinde eine geistliche Erneuerung erlebt hätten. Denn meistens herrscht Hochstimmung statt Reue. Und statt Buße zu tun, würde man dort lieber ein großes Freudenfest feiern. Auch das hat natürlich seine Berechtigung. Aber wenn das tiefe Erschrecken über die eigene Sündhaftigkeit völlig fehlt, bezweifle ich, dass die Erweckung bzw. die geistliche Erneuerung unter Christen wirklich echt ist. Zurück zu unserem Bibeltext. Wie wir gehört haben, fühlt sich König Josia innerlich zutiefst getroffen, als sein Schreiber ihm aus dem wiedergefundenen Gesetzbuch vorliest. Weiter ab Vers 12. Und der König gebot dem Priester Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schafans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schafan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach, »Geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte dieses Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht den Worten dieses Buches gehorcht haben und nicht alles taten, was darin geschrieben ist.« Da gingen hin der Priester Hilkia, Achikam, Achbor, Schafan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tikwas, des Sohnes des Hahas, des Hüters der Kleider, und sie wohnte in Jerusalem im zweiten Bezirk der Stadt, und sie redeten mit ihr. Sie aber sprach zu ihnen, »So spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen. Alle Worte des Buches, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände, darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Soweit die Verse 12 bis 17. Die Prophetin Hulda kann den herbeigeeilten Männern im Grunde nichts anderes sagen als das, was König Josia selbst schon festgestellt hat. Das ganze Volk, von der Dienstmagd bis zum König, lebt nicht so, wie es nach den Geboten und Gesetzen Gottes richtig wäre. Und daraus lässt sich nur die Schlussfolgerung ziehen: Gott wird das Volk für seinen Ungehorsam bestrafen. Eher überraschend ist dagegen, was die Prophetin Hulda außerdem noch mitteilt. Sie spricht, weiter ab Vers 18, »Aber dem König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte angeht, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe, gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden, und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich es auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, damit du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Und sie sagten es dem König wieder. Das hört sich fast schon ein wenig makaber an, so als ob dem König nun mitgeteilt werden soll: Mein lieber Josia, damit du das Unheil nicht selbst miterleben musst, werde ich dich jetzt kurzerhand ins Gras beißen lassen. Tja, es darf bezweifelt werden, ob sich Josia über eine solche Botschaft wirklich freuen würde. Aber das ist auch gar nicht gemeint. Der König soll schlichtweg wissen, dass das Gericht Gottes irgendwann nach seiner Zeit über das Südreich Juda hereinbrechen wird. Und das Überraschende: Josia lehnt sich nicht etwa bequem zurück, als er erfährt, dass er persönlich aus dem Schneider ist, sondern er versteht die Zeit, die ihm und dem Volk noch bleibt, als eine Gnadenzeit, die es zu nutzen gilt. In den ersten Versen von Kapitel 23 wird berichtet: Und der König sandte hin, und es versammelten sich bei ihm alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn, und alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, Priester und Propheten und alles Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an die Säule und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln sollten und seine Gebote, Ordnungen und Rechte halten von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um zu erfüllen die Worte dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. König Josia ist sich offenbar nicht zu schade, vor dem Volk einzugestehen, dass auch er zu denen gehört, die gesündigt haben. Das erinnert mich an eine schier unglaubliche Geschichte, die sich vor vielen Jahren in der Nähe von New York ereignet hat. Eine christliche Gemeinde hatte einen Evangelisten eingeladen, der eine ganze Woche lang jeden Abend einen Vortrag hielt. Die Veranstaltungen waren gar nicht mal schlecht besucht, aber geistlich gesehen tat sich scheinbar nichts. Die Leute spazierten jeden Abend wieder so aus der Kirche oder dem Gemeindesaal heraus, wie sie knapp 2 Stunden vorher hineinspaziert waren. Doch eines Abends kam plötzlich jemand aus der Gemeindeleitung nach vorne und erzählte stockend, dass er einem anderen Menschen großes Unrecht zugefügt habe und dass er dies nun öffentlich bekennen wolle. Diesem Mann stand wirklich ins Gesicht geschrieben, wie viel Überwindung es ihn gekostet hatte, diesen Schritt zu gehen. Zum Schluss liefen ihm sogar die Tränen über die Wangen. Und nach der Abendveranstaltung war ihm klar: Ich muss die betreffende Person nun aufsuchen und sie um Vergebung bitten. Und genau das tat er dann auch. Dieser Mann wiederum war so beeindruckt von dem Verhalten des anderen, dass er selbst noch jemanden aufsuchte, bei dem er sich entschuldigen wollte. Und, ob sie's glauben oder nicht, an diesem Abend wurde noch so mancher vom Zubettgehen abgehalten, weil es plötzlich an der Haustür klingelte, und dann wurde bis spät in die Nacht miteinander gesprochen und gemeinsam gebetet. Am nächsten Tag mögen einige Leute zwar ein bisschen unausgeschlafen gewesen sein, aber das Eis im Umfeld der Gemeinde, in der das alles stattgefunden hat, war gebrochen. Nicht wenige erlebten eine geistliche Erneuerung und einige Nichtchristen fanden zum Glauben. Zurück zu König Josia und zu der Versammlung im Tempel. Als König ist er für viele Menschen ein Vorbild und schließlich besitzt Josia auch die Macht dazu, selbst unbeliebte oder unbequeme Maßnahmen zu veranlassen. Und genau das tut er auch. Aus unserem Bibeltext lese ich weiter ab Vers 4. Und der König gebot dem Hohenpriester Hilkia und dem zweitobersten Priester und den Hütern der Schwelle, dass sie aus dem Tempel des Herrn hinaustun sollten alle Geräte, die dem Baal und der Aschera und allem Heer des Himmels gemacht waren. Und er ließ sie verbrennen draußen vor Jerusalem im Tal Kidron und ihre Asche nach Bethel bringen. Und er setzte die Götzenpriester ab, die die Könige von Juda eingesetzt hatten, um auf den Höhen zu opfern in den Städten Judas und um Jerusalem her. Auch die dem Baal geopfert hatten, der Sonne und dem Mond und den Planeten und allem Heer am Himmel. Und er ließ das Bild der Aschera aus dem Hause des Herrn bringen, hinaus vor Jerusalem an den Bach Kidron und verbrennen am Bach Kidron und zu Staub mahlen und den Staub auf die Gräber des einfachen Volks werfen. Und er brach ab die Häuser der Tempelhurer, die an dem Hause des Herrn waren, in denen die Frauen Gewänder für die Aschera wirkten. Soweit die Verse 4-7. Wer übrigens mit den Tempelhurern gemeint ist, das ist nicht so ganz klar. Mit Prostitution im eigentlichen Sinn muss das nicht unbedingt etwas zu tun haben. Denn im biblischen Sprachgebrauch wird oft die Verehrung fremder Gottheiten als Hurerei bezeichnet. Eben weil sich Menschen fremden Göttern hingeben und dem wahren Gott untreu werden. Tempelhurer könnten demnach Leute sein, die sich gern im Tempel blicken lassen, dort aber gar nicht den Gott Israels verehren. Andererseits ist bekannt, dass es in manchen religiösen Kulten mitunter zu sexuellen Ausschweifungen kam. Und tatsächlich haben die Maßnahmen, die König Josia anordnet, ja den Zweck, alle heidnischen Kulte auszulöschen. Weiter ab Vers 8. Und er ließ kommen alle Priester aus den Städten Judas und machte unrein die Höhen, wo die Priester opferten, von Geba an bis nach Beersheba, und brach ab die Höhe der Feldgeister, die vor dem Tore Joshuas des Stadtvogts war, zur Linken, wenn man zum Tor der Stadt hineingeht. Doch durften die Priester der Höhen nicht opfern auf dem Altar des Herrn in Jerusalem, sondern aßen ungesäuertes Brot unter ihren Brüdern. Bei diesen Priestern handelt es sich wohl um solche, die auf den erhöht liegenden Opferplätzen, die es vielerorts im Südreich Juda noch gab, tatsächlich Opfer für den Gott Israels darbrachten. Doch seit es den Tempel in Jerusalem gab, sollte eigentlich nur dort geopfert werden. König Josia sorgt nun also dafür, dass die Opferhöhen sozusagen ihren Betrieb einstellen. Das führt allerdings dazu, dass die betreffenden Priester ihre regelmäßigen Einkünfte verlieren, die sie für ihren Dienst bekommen haben. Deshalb ordnet Josia an, dass diese Priester von denen in Jerusalem mit allem Nötigen versorgt werden sollen, auch wenn sie am Tempel keinen Opferdienst verrichten dürfen. Weiter ab Vers 10. König Josia machte auch unrein das Tophet, eine Opferstätte im Tal Ben-Hinnom, damit niemand seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen ließe. Und er schaffte die Rosse ab, die die Könige von Juda für den Dienst der Sonne bestimmt hatten, am Eingang des Hauses des Herrn, bei der Kammer Netan-Melechs, des Kämmerers, die am Pava-Hause war, und die Wagen der Sonne verbrannte er mit Feuer. Und die Altäre auf dem Dach, dem Obergemach des Ahas, die die Könige von Juda gemacht hatten, und die Altäre, die Manasse gemacht hatte, in den beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn, brach der König ab und ging hin und warf ihren Staub in den Bach Kidron. Auch die Höhen, die östlich von Jerusalem waren, zur Rechten am Berge des Verderbens, die Salomo, der König von Israel, gebaut hatte, der Astarte, dem greulichen Götzen von Sidon, und Chemosh, dem greulichen Götzen von Moab, und Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter, machte der König unrein und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Bilder um und füllte ihre Städte mit Menschenknochen. Auch den Altar in Bethel, die Höhe, die Jerobeam gemacht hatte, der Sohn Nebats, der Israel sündigen machte, diesen Altar brach er ab, zerschlug seine Steine und machte sie zu Staub und verbrannte das Bild der Aschera. Und Josia wandte sich um und sah die Gräber, die auf dem Berge waren, und sandte hin und ließ die Knochen aus den Gräbern holen und verbrannte sie auf dem Altar und machte ihn unrein nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes ausgerufen hatte, als er es verkündete. Soweit die Verse 10 bis 16. Manches von dem, was hier berichtet wird, erscheint uns heute sehr befremdlich und makaber. Schon vorhin war davon die Rede, dass Götzenbilder zu Staub gemacht und auf Gräbern verteilt wurden. Und jetzt wird hier auch noch geschildert, was mit menschlichen Überresten gemacht wurde. Zwei Gedanken spielen bei all dem eine Rolle. Die heidnischen Kulte, die ja in der Regel auch etwas mit dem Leben nach dem Tode zu tun haben, sollen vollständig ausgerottet werden. Und weil der Umgang mit Toten im Judentum zu Unreinheit führte, wurde alles, was mit menschlichen Überresten in Berührung gebracht wurde, sozusagen absichtlich als unrein gebrandmarkt. Die geschilderten Maßnahmen von König Josia betreffen übrigens auch das Hauptheiligtum des ehemaligen Nordreiches Israel, nämlich das Heiligtum in Bethel. König Jerobeam, der erste König des Nordreiches, hatte dafür gesorgt, dass es zu einem Symbol der Spaltung zwischen dem Nord- und dem Südreich wurde. Ab Vers 17 wird nun geschildert, wie König Josia und seine Leute, während sie das Land von allen möglichen Kultplätzen befreien, auf das Grab eines Propheten stoßen. Der hatte einst vorausgesagt, dass Jerobeam, eben der erste König des Nordreiches, für seine Abgötterei bestraft werden wird. In dieser Prophezeiung, die im ersten Buch der Könige Kapitel 13 wiedergegeben ist, in dieser Prophezeiung wurde auch der Name von König Josia erwähnt, obwohl er ja erst viel später lebte. Diese Tatsache jedenfalls führt dazu, dass die Grabstätte des Propheten erhalten bleibt, obwohl dort auch ein anderer Prophet des Nordreiches bestattet worden war. Hierzu nun der Bericht, wie er in unserem Bibeltext ab Vers 17 zu finden ist. Und König Josia sprach: Was ist das für ein Grabmal, das ich sehe? Und die Leute in der Stadt sprachen zu ihm: Es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Juda kam und ausrief, was du getan hast an dem Altar in Bethel. Und er sprach: Lasst ihn liegen, niemand rühre seine Gebeine an. Und so blieben mit seinen Gebeinen auch die Gebeine des Propheten unberührt, der von Samaria gekommen war. Und er entfernte auch alle Heiligtümer auf den Höhen in den Städten Samariens, die die Könige von Israel, also des Nordreiches Israel, gemacht hatten, um den Herrn zu erzürnen, und tat mit ihnen ganz wie er in Bethel getan hatte. Und er ließ alle Priester der Höhen, die dort waren, schlachten auf den Altären und verbrannte Menschengebeine darauf und kam nach Jerusalem zurück. Also, mit großer Härte geht Josia gegen die heidnischen Kulte vor, die im ehemaligen Nordreich Israel nach wie vor anzutreffen sind. Dass er dazu überhaupt in der Lage ist, deutet darauf hin, dass die Assyrer, die das Nordreich ja erobert hatten, inzwischen selbst schon schwächeln. Das gibt Josia die Möglichkeit, sozusagen in der Tradition von König David Anspruch auf ganz Israel zu erheben. Nachdem König Josia wieder nach Jerusalem zurückgekehrt ist, macht er nun dem Volk klar, dass es allein mit der Zerstörung der heidnischen Kultstätten nicht getan ist. Jetzt sind sie an der Reihe, ihr Verhältnis zu dem Gott Israels zu überdenken und ihr bisheriges Verhalten zu ändern. Dabei bezieht er sich wieder auf jenes Buch, das im Tempel wiedergefunden wurde. Ich lese weiter ab Vers 21. Und der König gebot dem Volk: Haltet dem Herrn, eurem Gott, Passa, wie es geschrieben steht in diesem Buch des Bundes. Denn es war kein Passa so gehalten worden, wie dies von der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben, und in allen Zeiten der Könige von Israel und der Könige von Juda, sondern im 18. Jahr des Königs Josia wurde in Jerusalem dies Passa gehalten dem Herrn. Ursprünglich war das Passafest eigentlich ein Familienfest, das an den jeweiligen Wohnorten gefeiert wurde. Dass es hier nun vom ganzen Volk gemeinsam gefeiert wird, geht auf eine Vorschrift aus dem 5. Buch Mose zurück. Deshalb auch die Vermutung, dass es sich bei dem aufgefundenen Gesetzbuch um das 5. Buch Mose oder um einen Teil davon handelt. In Kapitel 16 heißt es dort nämlich: Du darfst nicht Passa schlachten in irgendeiner deiner Städte, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, sondern an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, dass sein Name daselbst wohne. Da sollst du das Passa schlachten am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, zu der Zeit, als du aus Ägypten zogst. Soweit dieses Zitat aus dem 5. Buch Mose. Auf die Bedeutung des Passafestes, das nun offenbar zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder so wie vorgesehen gefeiert wird, werde ich in der nächsten Sendung ein wenig näher eingehen. An dieser Stelle, wie immer, eine herzliche Einladung an Sie, auch die nächste Folge der Sendereihe durch die Bibel wieder einzuschalten. Dann erreichen wir übrigens auch das Schlusskapitel des 2. Buches der Könige. Also, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.